Neben meiner Arbeit, neben Gemeindeleitung gibt es hier noch ein paar Hütchen, die ich so aufhabe. Und einer ist halt in diesem deutsch-jüdischen Versöhnungsdienst seit 2005, Gruppen nach Auschwitz zu begleiten. Und dieses Jahr haben wir mal was ganz Neues gemacht, wo ich später dazu komme. So, jetzt schauen wir mal, ob ich das kann. Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Das sollte nicht sein. Hä? Genau, ich lese einen Text aus dem Epheserbrief und ich lese ein bisschen mehr, als hier auf die Folie drauf gepasst hat, vorneweg noch ein bisschen. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart und Unbeschnittenheit genannt wurdet von denen, die genannt sind Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Das ist wieder typisch Paulus, alles ineinander verschachtelt und ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Aber die wesentlichen Textstellen könnt ihr hier noch mitlesen, nachlesen. Der Heidenapostel Paulus sagt ganz klar, dass wir ohne Christus keinen Anteil an dem Erbe Israels hätten, dass wir keinen Anteil hätten an dem Bürgerrecht und an den Bundesschlüssen Gottes mit Israel. Und dass es Jesus war, der uns da mit hineingenommen hat in das Heilshandeln Gottes, das ursprünglich nur Israel galt und durch Jesus auf die ganze Menschheit ausgedehnt wurde. Dazu ist heute nicht die Zeit, aber wenn wir beim Paulus auch in den drei Kapiteln Römer 9 bis 11 nachlesen würden, würden wir sehen, mit welcher Leidenschaft sich Paulus dafür ausdrückt, er, der Heidenapostel, der zu den Nichtjuden gesandt war, dass Gott seine Verheißungen von Israel nicht abgezogen hat, dass die Gemeinde nicht Israel ersetzt hat oder an ihre Stelle getreten wäre. Dieser Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen und so weiter. Das ist ein Vers, der seit 2005 immer auf den T-Shirts der Jugendlichen, der jungen Jesusgläubigen Israelis und der jungen deutschen Gläubigen prangte. Das Motiv des T-Shirts hat sich über die Jahre immer mal verändert, aber dieser Vers war immer drauf. Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Und zwischen unseren beiden Völkern war das nicht nur ein kleiner Zaun, nicht ein Gartenzaun, sondern dieser Zaun zwischen unseren Völkern heißt oder hieß Holocaust. Was für eine Aussage, wenn man das betrachtet, dass in Christus auch dieser Zaun abgebrochen werden kann. Und das auf dem Hintergrund der Vernichtung von 6 Millionen Juden durch Nazi-Deutschland. Es ist wichtig, dass wir uns mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Und ich höre das immer wieder in Gemeinden nach, das Thema. Jetzt ist es schon so oft durchgekaut worden, es ist durch. Wenn es für dich durch ist, schön. Aber in unserer Gesellschaft ist es immer noch nicht bei allen durch. Es gibt immer wieder einen Berufsstand, der entdeckt, oh, damit haben wir uns noch gar nicht auseinandergesetzt. Diese Tafel ist in einem der Gebäude in Auschwitz I, also im Stammlager. The one who does not remember history is bound to live through it again. Wer sich seiner Geschichte nicht erinnert, ist gebunden oder gezwungen, sie wieder zu durchleben. Und man könnte fast ergänzen, sie wieder und wieder und wieder zu durchleben. Spätere Generationen tragen seelisch mit an der Last der Vorfahren. Wir kennen das, diesen Bibelvers, und Gott wird heimsuchen, die Schuld und die Vergehen bis ins dritte und vierte Glied. Beim Segen ist es übrigens viel mehr. Ich glaube, da steht es zehnte, weiß ich jetzt nicht sicher. Die allermeisten von uns waren damals gar nicht geboren, als diese schrecklichen Dinge passierte, und trotzdem tragen wir diese Dinge mit. Das hat was mit Identität zu tun. Identität ist, bin ich Mann, bin ich Frau, demnächst gibt es ja ein drittes offizielles Geschlecht, was es alles gibt. Wo bin ich aufgewachsen, wie bin ich sozialisiert worden, aber auch die Geschichte meiner Nation, meines Volkes ist ein Teil meiner Identität. Und das, was hier steht, ist jetzt natürlich sehr plakativ, schwarz-weiß und verkürzt, aber man kann sagen, Israel trägt immer noch so eine Opferidentität. 2000 Jahre Verfolgung, in aller Regel im Zeichen des Kreuzes, in aller Regel im Namen Gottes, der Holocaust, Anfeindung durch die umliegenden arabischen Länder seit der Staatsgründung, man könnte sagen, für immer ein Opfer. Und wenn Israelis normalerweise nach Auschwitz gehen, dann gilt für die der Satz, never forget, never forgive. Nie vergessen und nie vergeben. Und manches Mal sieht man auch in Gruppen, wenn der Leiter oder wenn es eine religiöse Gruppe ist, der Rabbi, wenn das noch richtig gepusht wird, da wird so richtig Hass geschürt. Und das sage nicht ich, das sagen auch Israelis. Da wird so richtig Hass geschürt. Wir wollen nicht mehr und nicht länger Opfer sein. Und so gehen sie dann auch in ihrem Land miteinander und auch mit den Palästinensern manchmal um. Wesentlich besser hat mir gefallen als unser Guide in dem Kontext von Auschwitz, mag ich nicht so gern Führerin oder Führer sagen, das klingt so komisch. Unsere Guide Agnieszka, als ich die um Vergebung bat für das, was Deutschland Polen angetan hat, polnische Führerin, hat sie was ganz Ähnliches gesagt wie die Israelis und doch was ganz anderes. Sie sagte, never forget, but forgive. Nie vergessen, aber vergeben. Gott möchte, dass wir aus diesem Erbe herauskommen. Die Israelis aus ihrem Opfererbe und wir Deutschen auch. Warum ist es immer noch schwierig? Warum haben Deutsche immer noch ein Problem mit der deutschen Fahne? Gut, seit der WM vor über 10 Jahren ist es besser geworden. Aber wenn sich heute einer eine Fahne in den Garten hängt, dann wird er schnell verdächtigt, AfD-Wähler oder irgendwie sowas zu sein. Warum ist es nicht normal, und das bei einer Fahne, die im Dritten Reich verfolgt wurde, weil Schwarz-Rot-Gold schon immer eine demokratische Fahne war? Und trotzdem, warum kann bei uns fast keiner die deutsche Hymne singen? Und vielleicht, falls wir es mal wieder in WM-Endspiel schaffen, wird man vielleicht vorsichtig mitsummen. Aber warum ist es so belastet? Weil diese Dinge über Generationen nachwirken. Seit 2005, und das waren insgesamt, glaube ich, 19 Gruppen, wovon 17 ich begleitet und geleitet habe, gehen deutsche und israelische Jugendliche auf der Basis von Jesus Christus dorthin, an diesen grauenhaften Ort. Und dann zeigen deutsche Jugendliche echte emotionale Betroffenheit. Nicht immer, und wir pushen das auch nicht, aber manchmal passiert es. Und plötzlich verstehen sie, warum, obwohl sie selber nichts damit zu tun hatten persönlich, warum Buße und eine Bitte um Vergebung Kraft hat. Und es hat Kraft, wenn an diesem Selektionsplatz, wo Nazi-Ärzte so oder so machten, muss ich gerade überlegen, so war nochmal ins Lager und in die andere Richtung direkt in die Gaskammer. Wenn an diesem Selektionsplatz deutsche Jugendlichen den Israelis zusprechen, du sollst leben. Du Israel und du mein Freund, den ich hier kennengelernt habe, du sollst leben. Wenn deutsche Jugendlichen am zerstörten Krematorium, an der zerstörten Gaskammer irgendwie nicht mehr wissen, wohin mit ihren Gefühlen, und israelische Jugendliche trösten die deutschen Jugendlichen an der zerstörten Gaskammer. Ich sage euch, da geht der Himmel auf, da passiert was. Im Kleinen nur, und mag es nur ein Mikrokosmos sein, aber da merkt man, da wird die Kraft von Versöhnung ausgelöst. wenn israelische Jugendliche die Deutschen ermutigen, zu ihrem Land, zu ihrer Nation, zu ihrer Fahne, zu ihrer Hymne zu stehen, das ist wirklich gewaltig und eindrucksvoll. Ich spiele euch jetzt ein Video vor, und wer ein Langzeitgedächtnis hat, weiß, ich habe das schon mal vor 4,5 Jahren abgespielt. Aber warum so ein altes? Die Jugendlichen fotografieren, manche machen Clip, ein kleines Filmchen. Es gibt aus jedem Jahr einen Film, aber manchmal denke ich, das eignen sich nicht alle zum Herzeigen. Also als wir das mit einer Gemeinde in Vorarlberg, der ersten österreichischen Gemeinde, machten, ich könnte euch tolle Adlerbilder zeigen in dem Clip. Also da kommt dann Auschwitz hinten auch noch die letzten 10 Sekunden vor. Aber vor allem ist es, ganz oft werden dann so Action-, Fun- und Spaßmomente, die in der ersten Woche prägend sind, gefilmt. Und diesen Clip, der jetzt schon 5 oder 6 Jahre alt ist, finde ich immer noch den besten. Und hoffe, dass es jetzt klappt, ihn zu starten. Ja, ein kleiner Eindruck. Und wenn die Kids dann beim Rausgehen so fröhlich wirken, dann ist es nicht, dass es sie nicht ernst berührt hätte, sondern man merkt dann, wenn dann das Abendmahl gefeiert wird und wenn man sich auf diesem Ort dann auf dieses Fundament stellt, da kommt dann tatsächlich so eine richtige Freude auf, was erstmal widersinnig klingt oder wirkt an diesem Ort. Aber in aller Regel gehen die Jugendlichen wirklich durch sehr tiefe gemeinsame Prozesse dadurch. Und auf der nächsten Folie zeige ich euch mal, wie das angefangen hat. Links ist ein Bild von der ersten Reise, 11. August 2005, Yad Beyad, also Hand in Hand, auf dem Weg durch Auschwitz und Birkenau. Und wir sind fast vom Stuhl gefallen, als exakt 3 Monate, September, Oktober, November, exakt 3 Monate später die Deutsche Post diese Briefmarke herausgab. So als ob sie uns fast fotografiert hätten. Die israelische Fahne links, die deutsche rechts, der zerrissene Stacheldraht. Und ich habe gedacht, was für ein prophetisches Handeln war das gewesen, 3 Monate vorher. Und ohne zu wissen, ja, also mich hat es fasziniert, dann diese Briefmarke genau mit derselben Darstellung zu sehen. In Johannes 17 heißt es, im hohen priesterlichen Gebet von Jesus: Ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Es geht um Einheit. Es geht um das Einreißen von Zäunen, wie wir im Epheserbrief gehört haben, durch Jesus Christus. Und es ist für uns schon manchmal herausfordernd, in Einheit zu leben, vielleicht sogar innerhalb einer Gemeinde, oder mit anderen, die manches im Glauben ganz anders sehen oder bewerten oder einschätzen oder ausüben. Aber wie schwer ist es, Einheit zu leben unter Gläubigen in Israel? Ich habe letzte Woche, war unser Partner in Israel, der messianische Pastor Evan Thomas, hier in der Region und bei den Marienschwestern und in der FCG in Frankfurt und in anderen Gemeinden. Und er hat davon erzählt, wie das ist, wenn du als messianischer Jude dieses Gebet ernst nimmst und dann plötzlich weißt, au backe, da gibt's ja Geschwister auf der anderen Seite. Da gibt es ja palästinensische Geschwister, Palästinenser, die gläubig sind. Umgekehrt für Araber oder Palästinenser genauso. Einheit mit Juden, mit messianischen Juden. Und er hat sehr plastisch ausgedrückt, das ist das Ding, dass die Welt erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn es uns gelingt, in Einheit zu leben. Das ist für uns hier in unserem Land dann noch relativ einfach, in Einheit zu leben. Es ist auch, ich will jetzt nicht, ja, es ist einfach, wenn man sich darauf einlässt, mit diesem Riss, der zwischen Deutschland und Israel, Deutsche und Juden geschah durch den Holocaust. Damit kann man umgehen, leichter umgehen, weil es auch zu Ende und vorbei ist. Da geht es um ein Aufarbeiten. Aber wenn man in Israel lebt als Gläubiger, da passiert jeden Tag irgendwas, mindestens jede Woche. Und es gibt wenige Brückenbauer, muss man sagen, in Israel. Also Jesus, gläubige Juden und gläubige Palästinenser, die aktiv diese Brücke bauen. Die feiern einmal im Jahr einen großen Gottesdienst in Galiläa. So Sachen gibt es schon. Aber dort, wo es intensiver oder enger wird oder an die schmerzvollen gegenseitigen Themen rangeht, da bleiben dann nicht mehr so viele auf beiden Seiten übrig. Das sind eher wenige. Und der Evan hat letzte Woche erzählt, du baust da etwas auf und bringst Palästinenser und messianische Juden zusammen und dann passiert wieder irgendein Anschlag, eine Intifada oder irgendwo wird ein Palästinenser erschossen und da, wo du dachtest, das ist stabil gewachsen, bricht gerade alles wieder zusammen und du fängst wieder von vorne an. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir für diese Menschen beten, für diese Brückenbauer, die oft genug auch von ihren eigenen Amtskollegen, also von Pastoren, von jüdischen, messianischen Pastoren oder palästinensischen, auch eins auf die Mütze kriegen. Wie kannst du dich nur so sehr mit den anderen einlassen? Vielleicht vermeiden sie das Wort Feind, weil das wissen sie auch, eigentlich sind es Geschwister. Aber wie herausfordernd ist das? Wie schwer ist das für einen Gläubigen in Israel, das Gebot oder dieses Gebet von Jesus aus Johannes 17 umzusetzen, zu praktizieren? Einheit mit den anderen. Wir haben, nachdem wir so lange mit Jugendlichen nach Auschwitz gegangen sind und erlebten, was da alles Tolles passierte, ist so der Wunsch entstanden, zwei Wünsche eigentlich. Wir wollen, dass das nicht nur so wir unter uns, dass es irgendwie auch so ein sichtbares Zeichen nach außen wird, dass auch Menschen außerhalb das sehen. Und wir wollen auch irgendwie diesen Konflikt Israelis, Palästinenser mit einbeziehen. Und haben dieses Jahr nicht den Klassiker gemacht mit Auschwitz, sondern wir haben auch nicht Jugendliche, sondern junge Erwachsene zwischen 20 und 30, Israelis, nämlich Palästinenser, Araber, Palästinenser und Juden, Jesusgläubig, zusammen mit gläubigen deutschen jungen Erwachsenen in der Freizeitstätte Schönblick zusammengebracht, haben ganz viel Lehre gehabt und auch so einen Teambildungstag irgendwie in so einem Klettergarten, also einfach um die Leute zusammenzubringen, um sie vorzubereiten, um dann in Berlin als Juden, Palästinenser, Deutsche, so als eine gemischte Gruppe auf den Straßen zu evangelisieren. Wir waren auf dem Breitscheidplatz, wo vor einem Jahr dieser Anschlag auf den Weihnachtsmarkt stattfand. Wir waren am Brandenburger Tor und wir waren am Alexanderplatz. Und es war vor allem im Vorfeld schon eindrücklich, wie angefochten das ganze Ding war. Der Evan Thomas ist jetzt nicht einer, der psychisch labil ist, überhaupt nicht. Also wer das aushält, schon seit 25, 30 Jahren so als Brückenbauer immer wieder eins ins Kreuz zu kriegen, der kann nicht labil sein. Aber der hatte vorübergehend eine richtige, schwere Depression. Auf deutscher Seite ging es auch einigen gar nicht gut. Und die deutschen Teilnehmer hatten wir relativ schnell zusammen, aber auf israelischer Seite war das so schwierig. Da waren dann ein paar junge Erwachsene gewonnen, Juden und Araber, macht jetzt da keinen Unterschied, es war bei allen schwierig. Und schwupp, waren sie schon wieder abgesprungen. Den meisten Israelis, und wenn ich jetzt Israelis sage, meine ich Juden und Araber, war das einfach zu heiß, dieses Ding. Ein sehr guter Jugendleiter, ein messianischer Jude, sagte zu dem Evan: Ich weiß, dass das, was ihr macht, richtig ist. Ich weiß, dass Gott es will, aber ich sage dir eins, ich bin nicht bereit dazu. Und das war eine Grundhaltung, die man von einigen zu spüren bekam. Also es war extrem angefochten und wir wussten bis eine Woche vorher nicht, kommen jetzt Israelis oder kommen sie nicht. Dass sie dann Anschlussflug in Istanbul verpassten und Stunden später kamen, das waren dann nur noch so Kleinigkeiten. Die erste Woche war sehr friedlich, da haben auch Leute gebetet, da ist jetzt auch nichts passiert oder so, wo sie zusammenwuchsen. Das Evangelisieren auf den Straßen Berlins war dann schon etwas herausfordernder. Und ich gebe zu, für mich auch, ich stehe in Frankfurt jetzt in aller Regel nicht auf der Straße. Ich glaube, das letzte Mal vor 30 Jahren, als wir aus Versehen in eine Evangelisation reinkamen und mir dann die Pastorin das Mikro in die Hand drückte im Kaisersack am Bahnhof und du erzählst jetzt dein Zeugnis. Dann habe ich halt vor Drogenabhängigen mein Zeugnis erzählt, aber hätte ich es vorher gewusst, ich weiß nicht, ob ich hingegangen wäre. Ja, wir waren auf den Straßen von Berlin und es stellte sich raus, als wir so abfragten, wie sich die Leute bekehrt haben, dass viele von den jungen Erwachsenen Probleme mit dem Thema hatten. Warum? Bis auf einen jungen Mann, wenn ihr dann den Clip seht, werdet ihr den sofort erkennen, weil so wie der durchtätowiert ist und zum Teil auch nicht mit den schönsten Motiven. Ein junger Mann hat sich vor 4 Jahren richtig bekehrt. Die anderen sind alle in christlichen Elternhäusern aufgewachsen und wussten oft gar nicht den Punkt so zu benennen, wo so der Glaube der Eltern zu ihrem Glauben wurden. Der Evan hat erzählt, in seiner Gemeinde ist es ganz schwierig, wenn messianische Juden, also Jugendliche, die erwachsen werden, wenn die das Militär überleben und überstehen, also mit ihrem Glauben. Die Gemeinden verlieren dann mindestens 40% wieder. Also über die Militärzeit ist bei den meisten dann Schicht im Schacht, was den Glauben anbelangt. Also die 3 Jahre sind sehr herausfordernd. Aber er hat gesagt, wenn unsere jungen Leute das durchstehen, dann sind sie heilfroh, so ihr Leben in der Gemeinde leben zu können. Weil in Israel darfst du alles, also außer jetzt im streng orthodoxen Umfeld. Aber viele junge Leute interessieren sich für fernöstliche Religionen, machen jeden möglichen esoterischen Humbug. Indien ist ein ganz beliebtes Fernreiseziel, irgendwelche Ashrams und sonst was. Alles irgendwie okay. Nur eins darfst du in Israel nicht als Jude an Jesus glauben. Weil Jesus wird mit 2000 Jahre Verfolgung im Zeichen des Kreuzes verbunden und der Holocaust wird mit dem Christentum assoziiert. Hitler war getauft, Stalin war getauft. Also da ist einfach eine Decke bei den Juden. Wir haben manchmal eine Decke vor uns, indem wir die Erwählung Israels nicht erkennen, aber die Juden haben das auch. Also du darfst alles nur nicht an Jesus glauben. Und der Evan hat im persönlichen Gespräch gesagt, mir ist es Not, wenn sich dann mal einer bekehrt von draußen, für den ist diese Welt in der Gemeinde so fremd, so anders, das hat nichts mit der israelischen Gesellschaft draußen zu tun. Und er hat gesagt, meine Leute, die haben überhaupt keine Leidenschaft, dass da welche dazukommen müssen. Die sind heilfroh, dass sie das Militär überlebt haben und dass sie jetzt so schön dualistisch ihr Leben in zwei Welten leben können. Ich habe dann so überlegt, ist das wirklich nur ein israelisches Problem? Also der arabische Leiter hat das für seine Leute genauso bestätigt. Wenn du als Palästinenser oder als israelischer Araber oder als Palästinenser aus dem Palästinensergebiet, wenn du da gläubig bist, dann bist du froh, wenn der Druck durch Israel ist da und die Muslime in der Mehrheit da, ist mächtig Druck da. Der hat genauso gesagt, der George, meine Leute sind froh, wenn sie halbwegs in Frieden zurückgezogen in der Gemeinde leben können. Das ist aber nicht gut. Wir brauchen Leute, die offen sind. Und mit diesen Leuten machen wir jetzt Straßenevangelisation. Also die waren da alle, sie wussten schon, worauf sie sich einlassen. Aber es war dann schon für alle, für mich auch, richtig herausfordernd. Und es war dann interessant auch zu sehen, wir waren da angeleitet oder unterstützt von einer sehr kleinen Gruppe von Juden für Jesus, unterstützt auch noch von jemand von OM und noch von einer anderen Missionsgesellschaft, die regelmäßig Straßenevangelisation dort machen. Und es war interessant, wir haben dieselbe Erfahrung gemacht, die uns der Leiter von Juden für Jesus vorher erzählte. 80% der Menschen, mit denen du ins Gespräch kommst, die offen sind für ein Gespräch über Glauben, sind Israelis. Also Berlin ist so ähnlich wie die Deutschen mit Mallorca, ist Berlin und Israelis. Also offiziell leben zwar nur 30.000 Israelis in Berlin, also dauerhaft. Das sind aber nur die, die sich mit dem israelischen Pass haben registrieren lassen. Die meisten Israelis haben zwei Pässe. Also wahrscheinlich sind es eher 50, 60 oder 70.000 Israelis, die in Berlin leben. Und ich sage euch, ihr seht dann später dann auch so eine Tafel, da steht auf Englisch, Hebräisch was drauf. Zeig du irgendwo auf den Straßen Berlins hebräische Schriftzeichen, schwupp, du hast sie dann sofort an dir kleben. 80% der Leute, die sich einlassen auf ein Gespräch, sind Israelis. Von den anderen 20%, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, ist es eine Mehrheit wieder von 75-80%, die muslimischen Hintergrund haben. Ich habe es auch kurz geschafft, mit einem deutschen jungen Mann zu reden, aber wer überhaupt nicht offen ist für sowas, ist unsere eigene, ist die deutsche Bevölkerung. Aber Juden und Muslime sind offen oder zumindest durch ihr Gepräge, dass man nicht einfach harsch weggeht oder so, lassen sich auf Gespräche ein. Es war interessant, so ein ganz reicher Mann aus Katar, der mit seinen 4 Frauen und einem Riesenschwung von Kindern dann bei uns stand und mit uns diskutierte, junge Muslime, wir hatten da so eine Karte dabei, wo halt auch draufsteht, dass in Jesus der Friede ist und das in 4 Sprachen, Deutsch, Englisch, Arabisch, Hebräisch. Also wir sind gut ins Gespräch gekommen und wir wollten damit auch zeigen, dass das nicht nur ein Bibelvers ist, er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, sondern dass man das auch leben kann, dass in Jesus auch Versöhnung nicht nur zwischen Deutschen und Juden, sondern auch zwischen Juden und Arabern möglich ist. Und es war nur eine kleine Gruppe und die da noch ankamen in Deutschland, die wollten es wirklich, weil so viele andere vorher abgesprungen waren. Ich finde es wichtig, dass wir dafür beten. Das ist so eine kleine erste Saat, so ein kleiner erster Samen. Ich spiele euch jetzt einen Clip vor und nicht, dass ihr denkt, das ist ein technischer Fehler am Anfang. Der geht sehr hektisch los mit vielen Bildern. Ihr seht dann so diese Teambildungsgeschichte. Das ist jetzt nicht so spannend, aber einfach, dass ihr einen Eindruck kriegt. Und dann hinterher zum Abschluss. Zum Abschluss eben der Einsatz in Berlin. Ich weiß nicht, ob er das erkennt, ich habe es auch nicht gleich erkannt, das letzte Bild. Das ist von dem Memorial für die Holocaust-Opfer heraus nach oben fotografiert. Er hat Frieden geschaffen zwischen uns. Eine ganz nette Geschichte noch. In Berlin wird ja immer für und gegen irgendwas demonstriert. Und da kann man ja, wenn man da so am Brandenburger Tor entlangläuft, hat man dann mindestens 3 Demonstrationen passiert, wenn man so einen halben Kilometer gegangen ist. Da waren dann so, ich denke mal, eher säkulare junge Syrer, die mit syrischer Fahne gegen Assad demonstriert haben. Und unsere Palästinenser dachten, das ist eine gute Idee, wir gehen dahin, wir sprechen Arabisch, wir reden mit denen. Und das ging erstmal ziemlich in die Hose. Die haben die total angemacht und runtergemacht. Was macht ihr hier? Geht gefälligst zu Hause in Palästina mit der Palästinenserfahne auf die Straße und demonstriert gegen die israelische Besatzungsmacht. Und unsere jungen Leute sind dann sehr geknickt irgendwie zur Gruppe zurückgekommen. Also hatten sie sich anders vorgestellt. Und dann ist der Evan Thomas mit seiner Frau, haben sie sich gedacht, okay, die Jugendlichen nicht, aber wir schauen mal. Dann sind die hingegangen, haben sich in die Gruppe mit reingestellt, haben gesagt, hey, das tut uns total leid, was mit eurem Land passiert. Das macht uns sehr betroffen. Übrigens, wir sind Nachbarn. Wir sind von der anderen Seite der Grenze. Wir sind nämlich Israelis. Und wir glauben an den Messias, an Jeschua. Und dann waren die relativ verdutzt irgendwie. Ich meine, die Palästinenser haben sie schon weggeschickt. Jetzt stellen sich Israelis dazu. Aber die haben durch den Geist Gottes geleitet irgendwie scheinbar so einen Zugang zu dem Herzen einzelner dieser jungen, erwachsenen Syrer bekommen, als sie dann sagten, wir glauben, dass in Jesus, in Jeschua eine Lösung ist für alle Probleme. Wir würden gerne im Namen von Jeschua für euch beten und euch im Namen von Jeschua segnen. Ist das in Ordnung? Und dann haben dieselben, die vorher die palästinensischen jungen Erwachsenen von uns wegschickten zum Demonstrieren gegen Israel, haben dann gesagt, ja, bitte betet für uns und segnet uns im Namen von diesem Jeschua. Und ich fand es total eindrücklich, dass Gott dann solche Möglichkeiten und Gelegenheiten schenkt. Trotzdem, klar, es gab ein paar tolle Gespräche, aber es war sehr herausfordernd insgesamt. Aber es wurde im Kleinen ein Zeichen gesetzt, dass die Bibel nicht nur eine Sammlung von schönen Sprüchen ist, sondern dass sie auch lebenstauglich ist, sogar für Nationen, für Verletzte, für die Geschichte von verletzten Nationen, wo ständig wieder was Neues passiert, dass in Jesus Heilung möglich ist, für diesen Riss, der durch den Holocaust und die Ermordung von 6 Millionen Juden entstanden ist, dass aber Heilung möglich wäre und möglich ist. Und im Kleinen haben wir es gezeigt, zwischen Palästinensern und Juden auf der Basis von Jesus. Lasst uns dafür beten. Dieses zweite Format wird jetzt im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden. Also wir wollen das nochmal wiederholen. Der Outreach wird dann nicht in Berlin, sondern eher so im Raum Salzburg sein, wo dieser Philippusdienst beheimatet ist. Aber wir haben gesehen, dass ein Segen drauf liegt, wenn Juden und Araber und Deutsche gemeinsam etwas machen. Ich möchte jetzt keinen Werbeblock einlegen. Da hinten ist ein Büchertisch. Junge Erwachsene könnten bei diesem Yad Beyad 2.0, wie wir es nannten, also mit den Arabern im nächsten August mit teilnehmen. Ab 2019 versuchen wir auch wieder das ursprüngliche Yad Beyad-Format, also mit Deutschen und Juden nach Auschwitz, weiter umzusetzen, weil es auf beiden Seiten noch großes Interesse gibt, noch viele Gemeinden gibt, die sagen, wann können wir das bei uns machen? Jesus, wir danken dir, dass du der bist, der Mauern einreißen kann und einreißt, dass durch dein vergossenes Blut der Trennzaun abgerissen ist zwischen uns und dem Vater im Himmel, dass du auf Golgatha für unser aller Schuld gestorben bist, dass diese Mauer eingerissen wurde, aber dass durch dich auch Aufarbeitung und Versöhnung möglich ist mit unserer deutschen Geschichte, mit jüdischen Menschen, Versöhnung zwischen Deutschland und Israel, dass aber auch in dir die Kraftquelle liegt für diesen palästinensisch-israelischen Dauerkonflikt. Und Herr, wir segnen die Brückenbauer auf beiden Seiten, die ihr Leben dafür einsetzen, ja, ich möchte sagen, hingeben und Unverständnis ernten von ihren eigenen Leuten ganz oft, weil es so, so schwer ist. Aber Herr, die sich hingeben, um deinem Gebot und deinem Gebet in Johannes 17 zu entsprechen. Einheit im Leib Christi, Einheit mit den anderen, die auch dazugehören. Herr, gib ihnen immer wieder Kraft und Stärke dazu. Und Herr, dort, wo wir noch nicht versöhnt sind, wo wir merken, da steht eine Mauer zwischen uns und irgendjemand anderen, Herr, da gib uns die Kraft, mit dir zusammen diese Mauer einzureißen. Denn du willst, dass auch wir in versöhnten Beziehungen leben. Und Herr, wir danken dir, dass du die Grundlage dafür geschaffen hast. Amen.